Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Heute haben wir, oder eher gesagt, habe ich mal wieder einen Cold Case dabei. Yay. Wir freuen uns!
Yay.
Babsis Augen sprudeln vor Begeisterung. Leider könnt ihr das gerade nicht sehen, weil wir ja kein Videopodcast sind, aber sie kann sich kaum halten. Sie ist komplett unter Adrenalin. Die Augen sprühen Funken vor Freude. Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Ich muss aber zu meiner Erklärung sagen, es liegt nicht daran, dass ich Cold Cases an sich nicht mag, sondern es liegt daran, dass mein Gehirn mich mit Cold Cases nicht in Ruhe lässt. Und dass es dann irgendwann nachts, wenn ich aufwache, sowas sagt wie, weißt du noch, dieser eine Fall damals? Sag mal, könnte es nicht vielleicht auch sein? Und ich mir so denke, ich will schlafen. Hör auf, bitte.
Wie dieses Meme vor diesem süßen kleinen Gehirn, was mir danach sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht?
Ja, es ist wirklich genau das. So ist mein Gehirn.
Ja, dann wird dein Gehirn sich richtig freuen, weil heute habe ich einen Fall dabei, wo es noch mehr gibt. Aber ich habe 9 verschiedene Theorien dabei, was hätte passieren können.
Toll.
Ja, wir freuen uns. Wir sind excited. Es gibt so viele Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an eine liebe Hörerin von uns, die uns diesen Fall vorgeschlagen hat, beziehungsweise die Idee dazu gegeben hat. Liebe Grüße gehen raus an Greta. Wir hoffen, der Fall gefällt dir, wir hoffen, die Folge gefällt dir. Und nicht nur Greta, sondern auch alle anderen dürfen gerne auf Social Media oder auch über Mail uns mitteilen, welche Theorien ihr denn am wahrscheinlichsten findet. Was glaubt ihr, was passiert ist? Denn bei diesem Fall, glaube ich, scheiden sich die Geister.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß, ich habe auf beleidigte Leberwurst gemacht am Anfang, aber ich bin gespannt. Ich kann ja nicht, ich finde es ja, deswegen finde ich es ja so schlimm, weil ich es so interessant finde.
Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein.
Ich bin gespannt.
Rund 2200 Kilometer lang schlängelt sich das Uralgebirge durch den mittleren Westen von Russland. Verläuft von Vorkuta am Polarkreis über Jekaterinburg am Fluss Isset bis nach Orenburg und Orsk nahe der russisch-kasachischen Grenze. Es ist ein schmales Gebirge, gerade einmal 50 Kilometer breit. Der höchste Gipfel ist der Narodnaya mit 1895 Metern. Dicht gefolgt vom Kapinski mit 1878 Metern und dem Mansignor mit 1778 Metern. Nordöstlich des Gebirges leben die Mansen, ein indigenes Volk Sibiriens. Seit vielen Generationen erzählen sie sich Geschichten und Legenden des Gebirges. Eine dieser Legenden ist die des Berges Holatsjache. Da laut den Sagen der Mansi dort vor über 200 Jahren einst 9 Jäger auf mysteriöse Art und Weise verschwanden, nennen sie ihn den Berg des Todes oder den Toten Berg. Mit seinen 1097 Metern Höhe ist der Berg Krolatsjache im Jahr 1959 neben dem 1235 Meter hohen Berg Otorten das Ziel einer kleinen Expeditionsgruppe aus erfahrenen Bergsteigern des Sportvereins des Polytechnischen Instituts des Urals, kurz UPI. 10 junge Männer und Frauen machen sich am 23. Januar 1959 auf den Weg, das Uralgebirge rund um den Berg Otorten zu erkunden und innerhalb von 16 Tagen 350 Kilometer auf Skiern zurückzulegen. Es ist eine anspruchsvolle, schwierige Route. Doch alle sind voller Vorfreude und Zuversicht, die vor ihnen liegende Herausforderung gut zu bewältigen. Angeführt wird die Gruppe von Igor Djatlov, einem 23-jährigen angehenden Ingenieur und gleichzeitig einem der besten Sportler des UPI-Sportclubs. Ihm folgen der 21-jährige Juri Doroschenko, die 21-jährige Lyudmila Dubinina, der 22-jährige Juri Judin, der 25-jährige Alexander Kolevatov, die 22-jährige Sinaida Kolmogorova, der 24-jährige Georgi Krivonischtschenko, der 23-jährige Rustem Slobodin, der 38-jährige Semyon Solotarev und der 25-jährige Nikolai Thibaut Brinjol. Am 23. Januar 1959 geht es los. Per Zug fährt die 10-köpfige Gruppe von Jekaterinburg nach Ivdel, anschließend per Anhalter weiter zu einer Waldarbeitersiedlung, wo sie die Nacht im Wohnheim der Waldarbeiter verbringen. Am 27.10.1959 tragen sie das erste Mal Skier unter den Füßen und machen sich aufgeregt auf den Weg in ihr großes Abenteuer. In der ersten Nacht im Uralgebirge kommen sie in einer verlassenen Bergwerkssiedlung unter. Sie schlagen ihr Lager auf, alles scheint in Ordnung. Doch dann meldet sich Juri. Der junge Student hat auf einmal starke Schmerzen im Rücken. Schon lange ist bei ihm eine rheumatische Erkrankung bekannt. Durch die niedrigen Temperaturen und die körperliche Belastung scheint nun ein neuer Symptomschub ausgelöst worden zu sein. Juri Judin kann die Wanderung nicht fortführen und bricht ab. Am Morgen des 28.01.1959 verabschiedet er sich von seinen Freunden und macht sich auf den Rückweg zur Waldarbeitersiedlung, während die anderen ihren Weg durch den Schnee fortsetzen. Die restlichen 9 Wanderer laufen nun flussaufwärts, durchqueren das aus Bichertal und erreichen das Gebirge am 31.01.1959. Djatlov plant, die Gruppe noch am selben Tag vom Ausbichertal über den Gebirgspass ins Losvatal zu führen, wo sie übernachten wollen. Sie beginnen mit der Passüberquerung, als plötzlich starker Wind aufkommt. Eiskalt zerrt er an den Wanderern, wird so stark, dass Djatlov beschließt, umzukehren und das Nachtlager doch unten im Tal am Fuße des Hrollats Jachl aufzuschlagen. In seinem Tagebuch notiert Djatlov an diesem Abend: Langsam entfernen wir uns von der Ausbicher. Ein sanfter Anstieg, die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Ausbichertal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm. Am nächsten Tag wagen sie die Passüberquerung. Sie kommen erst spät los, legen bis zum Nachmittag nur 2 Kilometer zurück. Gegen 16 Uhr, eine Stunde vor Sonnenuntergang, entscheiden sie sich, ihr Zelt am nordöstlichen Hang des Hrollats Jachl, 300 Meter vom Gipfel des Berges entfernt, aufzuschlagen. Das Wetter ist schlecht und die Luft klirrend kalt. Und schnell ziehen sich die Freunde in das Innere ihres Zeltes zurück. Was dann passiert, bleibt für immer das Geheimnis des Berges der Toten. 14. Februar 1959. In Vichai wird das Eintreffen der Gruppe von Bergsteigern erwartet, die den Otorten besteigen wollten. Weit und breit sind keine Wanderer zu sehen. Was erst einmal nichts Beunruhigendes ist. Häufig verspäten sich solche Expeditionen. Vor allem dann, wenn, wie in den letzten Tagen, schwere Schneefälle in dem Gebiet aufgetreten sind. Auch die Universität bleibt, trotz ausbleibendem Telegramm der Studenten, erst einmal ruhig, als die Angehörigen der Teilnehmer Alarm schlagen und eine Suchaktion nach ihren Kindern und Partnern fordern. Als am 20.02.1959 immer noch kein Telegramm eingegangen ist, wird eine Sondersitzung des Sportvereins einberufen. Anschließend wird die erste Suchtruppe aus Studenten der UPI in das Uralgebirge entsendet. Nach und nach werden weitere Gruppen gebildet, die sowohl aus Studenten als auch aus Einheimischen, erfahrenen Bergsteigern und Mansi-Jägern, die das Gebiet wie die eigene Westentasche kennen, bestehen. Eine dieser Gruppen stößt am 25. Februar auf die Skispuren der vermissten Gruppe. Sie folgen den Spuren und finden am 26. Februar ein völlig zerstörtes Zelt am Hang des Hollatsjachl. Die eine Seite des Zeltes weist drei horizontale Schnitte auf, zwischen 31 und 89 cm Länge und einen vertikalen Schnitt, vom Boden hoch bis an das Zeltdach. Innen befinden sich ordentlich aufgereiht Rucksäcke, Kleidung und persönliche Gegenstände der Personen, nach denen sie alle auf der Suche sind. Um das Zelt herum finden die Suchenden Fußabdrücke im Schnee. Bei manchen kann man deutlich die Fußballen und die einzelnen Zehen im Schnee ausmachen. Verwunderung kommt bei den suchenden Studenten und Bergsteigern auf. Wieso waren die vermissten Wanderer mitten in der Nacht barfuß im Schnee unterwegs? 1,5 Kilometer entfernt vom Zelt, weiter abwärts am Hang des Toten Berges, unter einem hohen Nadelbaum und den Überresten eines erloschenen Feuers, finden sie die gefrorenen Leichen von Juri Doroschenko und Georgi Krivonischtschenko. Unter einer dünnen Schneeschicht bedeckt, liegt Doroschenko mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch, während Krivonischtschenko mit dem Gesicht nach oben auf dem Rücken liegt. Nach diesem Fund wird eine Menschenkette gebildet, die damit beginnt, den Hang des Berges mit Skistöcken und Lawinensonden nach den übrigen Wanderern abzusuchen. Zwischen dem Fundort der ersten beiden Leichen und dem Zelt finden sie die Leiche von Igor Djatlov. 500 Meter entfernt liegt die Leiche von Sinaida Kolmogorova, leblos begraben unter einer 10 cm dicken Schneedecke. Zwischen ihnen beiden liegt unter einer noch dickeren Schneeschicht der leblose Körper von Rustem Slobodin. Alle drei liegen mit Kopf in Richtung des Zeltes in einer fast geraden Linie. Von Dubinina, Kolevatov, Solotarev und Thibaut Brinjol fehlt jedoch jede Spur. Weiter wird das Gebiet durchkämmt, bis ihre Leichen am 4. Mai 1959 nebeneinander unter einer 4 Meter hohen Schneeschicht in einer Schlucht gefunden werden, die sich etwa 50 Meter entfernt von der Feuerstelle am Waldkranz befindet. Obwohl die Leichen an unterschiedlichen Orten gefunden wurden, haben sie alle doch eins gemeinsam. Alle sind für die Temperaturen, die hier im Gebirge herrschen, viel zu leicht bekleidet. Einige tragen nur einen Schuh, andere tragen nur Socken. Andere waren tatsächlich barfuß, ganz zu schweigen von der restlichen Bekleidung. Die Suchtruppen sind überfordert. Sie können sich keinen Reim darauf machen, was hier oben in der eisigen Kälte Sibiriens geschehen ist. Sie bergen die Leichen der Expeditionsteilnehmer und bringen sie nach Ivdel, wo sie von Experten obduziert werden. Diese berichten von zahlreichen Hautabschürfungen, Blutergüssen und Prellungen, versengten Haaren an der rechten Kopfseite sowie Erfrierungen an Fingern und Zehen des Körpers von Juri Doroschenko. Da keine weiteren Verletzungen zu finden sind, kommen die Mediziner zu dem Schluss, dass Doroschenko an Unterkühlung gestorben sein muss. Auch an den Leichnamen von Georgi Krivonischtschenko und Igor Djatlov werden mehrere Schürfverletzungen, Blutergüsse und Erfrierungen an den Händen festgestellt. Zusätzlich dazu Schwellungen und Brandverletzungen an den Beinen sowie bei Krivonischtschenko das Fehlen der Nasenspitze. Auch bei diesen beiden lautet die Todesursache Unterkühlung. Sinaida Kolmogorovas Tod dagegen wird von den Fachleuten als gewaltsamer Unfall eingestuft. Bei ihr werden mehrere Hautabschürfungen im Gesicht, an den Händen und der Lendengegend festgestellt, die nur durch den Sturz auf einem harten Untergrund hätten verursacht werden können. Rustem Slobodin wurde am 8. März obduziert. An äußeren Verletzungen weist er Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht sowie Abschürfungen an Fingern, dem rechten Unterarm und am linken Unterschenkel auf. Bei der inneren Leichenschau wird ein 6 cm langer und 0,1 cm breiter Riss am linken Schläfenbein festgestellt, der durch eine stumpfe Wasse verursacht worden sein muss. Trotz dieser stumpfen Gewalteinwirkung trat der Tod, wie bei seinen männlichen Kameraden, durch Erfrieren ein. Ludmila Dubinina dagegen, die ebenso wie Slobodin in der Schlucht gefunden wurde, wirft den Medizinern Rätsel auf. Bei ihr wird ein Lungenödem dokumentiert, außerdem das Fehlen beider Augäpfel und Weichteilgewebe an Gesichts- und Hirnschädel, sodass die Knochen im Bereich des Joch-, Schläfen- und Scheitelbeins sowie ein Teil des Oberkiefers frei liegen. Ihr Mundboden und die Zunge fehlen. Der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Anders als bei den anderen sind bei ihr keinerlei Erfrierungsanzeichen festzustellen. Stattdessen steht in ihrem Obduktionsbericht Folgendes geschrieben. Dubininas Tod ist infolge einer extensiven Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfacher beidseitiger Rippenfrakturen und einer massiven inneren Blutung in der Brusthöhle eingetreten. Die angeführten Verletzungen können sich infolge der Einwirkung einer großen Kraft gebildet haben, mit anschließendem Sturz, Niederwurf oder Schlag gegen Dubininas Brustkorb. Ludmila Dubinina ist nicht die Einzige, der die Augäpfel fehlen. Auch in den Augenhöhlen von Solotarev sind keine Augen mehr zu finden. Auch bei ihm sind die Gesichtsknochen zu sehen. Zudem weist er eine 8 cm lange und 6 cm breite Verletzung am Hinterkopf auf, wodurch auch bei ihm das Scheitelbein freiliegt. Als Todesursache wird bei ihm ein durch mehrere Rippenbrüche hervorgerufener Hämatothorax bestimmt. Während bei Alexander Kolevatov der Tod wie bei Igor Dyatlov und Juri Doroschenko als Folge der niedrigen Außentemperatur eingetreten sein soll, sind bei Thibaut Brinjol, der ebenfalls in der Schlucht gefunden wurde, massive Schädelfrakturen erkennbar. Diese lassen daraus schließen, dass sein Tod infolge einer geschlossenen impaktierten Mehrfragmentfraktur im Bereich der Schädelkalotte und der Schädelbasis eingetreten sein muss. Einen Sturz oder einen Steinschlag jedoch schließen die Experten klar aus. Als würden der Zustand der Leichen nicht schon genug Fragen zu den Geschehnissen der Nacht des 1. auf den 2. Februar aufwerfen, stellen auch das Zelt und die Kleidung, die von den Wanderern gefunden wurden, die Ermittler vor scheinbar unlösbare Rätsel. Während zu Beginn davon ausgegangen wurde, dass die schlafenden Wanderer in der Nacht von Räubern überrascht wurden, die von außen in ihr Zelt eingedrungen und es zerstört hatten, geben die zuständigen Gutachter später an, dass die Schnitte im Zelt ohne Zweifel von innen entstanden sein mussten. Die jungen Studenten mussten das Zelt also wohl auf einmal so plötzlich verlassen haben, dass sie weder Zeit hatten, sich der Kälte entsprechend zu kleiden, noch das Zelt über den üblichen Ausgang zu verlassen. Spuren menschlichen Einwirkens werden ebenfalls ausgeschlossen. Zum einen sei die Gewalteinwirkung mancher der Verletzungen so groß, dass sie durch keinen Menschen hätten verursacht werden können. Zum anderen wurden vor Ort keinerlei Spuren auf andere Menschen außer den neuen Wanderern gefunden. Alle Ermittlungen und Untersuchungen führen ins Leere. Im Mai 1959 werden die Bemühungen um die Aufklärung, was im Februar am Cholatz-Jachl geschehen ist, eingestellt und die Akten archiviert. Als offizielle Todesursache wird eine unbekannte zwingende Gewalt angegeben, die die Expeditionsteilnehmer zum Verlassen des Zeltes gezwungen habe. Im Sommer 2018 wird die Untersuchung wieder aufgenommen, um dann zwei Jahre später mit der Aussage, eine Naturkatastrophe für den Tod der Wanderer verantwortlich zu machen, geschlossen zu werden. Juri Judin bleibt als einziger der Expeditionsgruppe zurück. Er glaubt nie daran, dass seine Freunde, wie von den offiziellen Ermittlungen behauptet, durch eine Naturkatastrophe ums Leben kamen. Er glaubt, dass seine Kameraden Opfer eines Tests mit übermächtigen Waffen wurden, aufgrund des Truppenübungsplatzes, der sich in der Nähe des Zeltplatzes befand. Judin leidet sein ganzes restliches Leben an starken Schuldgefühlen wegen dem Tod seiner Freunde. Jedes Jahr am 2. Februar ist er in Jekaterinburg, besucht die Gräber und gedenkt den neuen abenteuerlustigen Wanderern, die am Cholatsjachl ihr Leben verloren haben.
Das ist ein höchst merkwürdiger Fall. Gott, meine Stimme klingt so kratzig. Das ist ein höchst merkwürdiger Fall.
Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr strange. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich angefangen habe zu recherchieren und so die ersten YouTube-Dokus dazu geguckt habe, dachte ich mir erst so, naja, also, was soll da schon so groß mysteriös dran sein? So, keine Ahnung, kam ein Bär oder gibt's da Bären? Weiß ich nicht. Ja. Kamen Tiere und haben die vielleicht rausgescheucht, also mussten sie da rausrennen. Okay, in ihrer Panik sind sie die Schlucht runtergefallen. Die einen haben Schädelbasisbrüche, die anderen sind erfroren, weil sie vielleicht sie nicht mehr zurückgetraut haben. In der Kälte passiert es wahrscheinlich schnell in der Nacht, keine Ahnung. Aber irgendwie, je weiter man in diesen Fall reingeht, desto mehr Dinge werden irgendwie ausgeschlossen, auch von Experten. Und man denkt sich so, hä?
Also mein erster Gedanke war ehrlicherweise, dass ein oder zwei Leute in der Gruppe durchgedreht sind. Mhm. Und die anderen abgeschlachtet haben. Oh Gott, abgeschlachtet ist so ein hartes Wort.
Aber die Experten haben ja ausgeschlossen, dass es durch menschliche Gewalteinwirkung passiert ist.
Ja, aber ich würde gern wissen, warum.
Was ja, das habe ich nicht rausgefunden. So, ja, weil die in Kraft der Schläge, die dafür erforderlich gewesen wäre, nicht von Menschen aufgebracht werden kann.
Auch nicht mit einem Stein?
Ich nehme mal an, dass sie das in Betracht gezogen haben.
Wahrscheinlich. Hm. Sonst hätten sie ihren Job ja nicht.
Das, ja, hoffe ich doch.
Ja, weil mein erster Gedanke war, wenn die das von innen aufgeschnitten haben, dass da vielleicht einfach irgendjemand durchgedreht ist und sie dann versucht haben abzuhauen.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Theorien, habe ich ja vorhin so ein bisschen angeteasert.
Kann ich kurz, ich kenne sie ja noch nicht.
Ja.
Kann ich kurz Sachen auflisten, die mir zwischendurch eingefallen sind, die ich mir vorstellen könnte?
Sehr gerne.
Also das Erste, was ich dachte, war, dass einer von denen durchgedreht ist. Oder zwei von denen. Ehrlich gesagt dachte ich an die beiden, die am Feuer gestorben sind. Dann dachte ich, dass sie möglicherweise irgendwas gegessen haben, das so zu Wahnvorstellungen oder so führen kann. Weil vielleicht haben sie irgendwie Pilze gesammelt oder so. Ich weiß nicht, ob es da im Schnee auch Pilze gibt oder so. Oder so Bären oder sowas.
Das weiß ich auch nicht.
Und ob sie irgendwelche Halluzinogene in sich hatten und sie dann durchgedreht sind und einfach alle einen richtig krassen Trip hatten und sich am Ende des Tages vielleicht gegenseitig diese Dinge angetan haben, sich bewusstlos geschlagen haben, was auch immer.
Mhm.
Dann dachte ich, dass es, weil sie ja, also ich bin maximal irritiert, dass da irgendjemand ein bisschen von Schnee bedeckt ist, weil es ja hieß in deinem Fall, dass die Zeugen, also die Leute, die sie gesucht haben, die Skispuren gefunden haben und so deutliche Fußabdrücke, dass du die einzelnen Zehen sehen kannst. Das spricht eigentlich dagegen, dass Schnee gefallen ist. Aber wenn die Leichen alle von Schnee bedeckt sind, dann muss da ja irgendwo Schnee runtergekommen sein.
Ja.
Was ich sehr verwirrend finde.
Ja.
Zumal manche von denen höhere Schneeschichten auf sich drauf haben als andere, was ich noch verwirrender finde.
Mhm.
Dann dachte ich, naja gut, vielleicht ist es eine Lawine gewesen. Aber für mich spricht gegen eine Lawine, dass das Zelt von innen aufgeschnitten wurde. Weil warum solltest du das Zelt von innen aufschneiden? Weil die Lawine hättest du ja nicht kommen sehen in einem Zelt.
Ist ja, vielleicht hättest du sie gehört. Fenster.
Ja, aber dann guckst du ja erstmal nach und allein dafür machst du die Tür auf.
Naja, aber wenn du hörst wie eine, also ne, ich habe es noch nie eine Lawine live miterlebt. Aber ich meine, man hört dieses Heranrollen und wenn du das hörst, hast du aber nicht mehr so viel Zeit.
Ja, aber irgendwie erscheint es mir unrealistisch, dass du dann mit drei langen Schnitten das Messer, mit einem Messer oder so, das Zelt aufschneidest und dann halt auch aufschneidest, dass es nur einen langen Schnitt und dann so kleinere Schnitte davon gibt. Und irgendwie finde ich auch die Tatsache, dass die so weit auseinander verteilt sind, irgendwie passt das für mich nicht. Weil auch die Verletzungen, ich meine, ich glaube, bei einer Lawine wärst du erstickt, weil normalerweise sind Lawinen so dick, in Anführungszeichen, also so massiv, dass sie die Leute ersticken lassen, weil sie dann unter diesem Schnee begraben sind. Und wenn die Lawine so leicht ist, also der Schnee bleibt ja nicht einfach, also der rutscht ja nicht quasi einfach einmal über die Leute rüber und ist dann weg. Und wenn dem so gewesen wäre, dann wären die ja wieder aufgestanden. Aber also, ne, weil man würde ja vermuten, selbst wenn sie bewusstlos sind, dann hätte man im Gehirn oder am Kopf irgendeine Verletzung gefunden, die dafür gesorgt hätte, dass sie bewusstlos waren. Aber die Tatsache, dass sie einfach im Schnee lagen und da erfroren sind und es keine Kopfverletzung gab, spricht ja dagegen, dass sie von irgendwas erwischt wurden, das sie bewusstlos gemacht hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, was auch dagegen spricht, das ist jetzt in dem Fall zwar schon beschrieben, aber nicht so ganz deutlich rausgekommen, glaube ich, ist, dass das Zelt ja noch stand. Und zwar nämlich, das Zelt war festgemacht an so aufrecht in den Schnee gesteckten Skiern. Und so, ja. Ne? Und diese Skier waren halt reingesteckt und da war das alles befestigt.
Ja.
Und diese Skier standen aufrecht im Schnee.
Ja, dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass da eine Lawine drüber ist. Und was mich daran auch nicht glauben lässt, ist die Tatsache, dass es diese Feuerstelle gab. Aber darüber habe ich halt auch nachgedacht. Eine Lawine vielleicht. Ich hatte jetzt, warte kurz, ich hatte jemand ist durchgedreht, wir hatten eine Lawine, ich hatte irgendwas mit
Warnvorstellungen
aufgrund von Drogen oder Lebensmitteln oder was auch immer. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie von irgendwem angegriffen wurden. Dagegen spricht aber, dass es dafür keine Spuren gibt. Was bedeutet, sie müssten von irgendwas angegriffen werden, das keine Spuren hinterlässt. Und jetzt kann man halt überlegen, was hinterlässt keine Spuren oder zumindest keine menschlichen Spuren. Und dann müsste man davon ausgehen, dass es entweder ein sehr lange geplanter Überfall war von irgendjemandem, was ich aber total unrealistisch finde, weil wer würde sich die Mühe machen, diesen Berg hochzurennen? Das lange zu planen, wenn du ja gar nicht weißt, wo die Leute am Ende des Tages wirklich übernachten, weil sie ja nicht da übernachtet haben. Und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich am Ende von den Sachen, die ich mir während des Falls überlegt hatte. Ich hatte 5 Überlegungen und irgendwie widerspreche ich ihnen allen, weil sie alle irgendwie nicht logisch klingen.
Ja, und genau da bist du nicht alleine, weil das Problem haben so ziemlich alle. Ich würde jetzt einfach mal, weil du es einfach auch angebracht hast, mit der Lawinentheorie starten.
Mhm.
Und zwar ist es natürlich die Theorie, die am meisten akzeptiert ist und die am meisten verbreitet ist und auch am wahrscheinlichsten ist. Es ist ja auch die Theorie, die 2018 als offizielle Todesursache genannt wurde. Was tatsächlich 2018 allerdings noch der Status quo war, war, dass damals noch davon ausgegangen wurde, dass eigentlich die Neigung des Hangs nicht steil genug war, um eine Lawine auszulösen, dass keine Spuren einer Lawine gefunden wurde am Unglücksort,
mhm,
und dass auch einige Verletzungen der Bergsteiger nicht gepasst haben, zum Beispiel Rippenfrakturen hätten eigentlich nicht gepasst zu Menschen, die sonst an einer oder unter einer Lawine sterben.
Mhm.
Jetzt gab es aber ein Jahr später, nachdem also dieser offizielle Grund bekannt gegeben wurde, noch eine Untersuchung von National Geographic, beziehungsweise ein Artikel von National Geographic dazu. Auch tatsächlich irgendwie in Zusammenarbeit mit Walt Disney. Da war irgendwas mit dem Film Frozen wegen diesen Schneeanimationen, aber das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Und in diesem Artikel wurde nachgewiesen, wurde in verschiedenen Untersuchungen, dass es sehr wohl sein kann, dass da eine Lawine stattgefunden hat. Der Winkel, nämlich des Hangs oder die Neigung des Hangs, war wohl auf den Bildern, die es davon gibt. Also es gibt einige Bilder, wo man dieses Zelt sieht, wo es so teilweise mit Schnee bedeckt ist, aber eben die Skier ja noch stehen. Und in diesem Artikel wird eben behauptet, naja, die Neigung sieht man in diesen Bildern nicht so gut. Und in diesen Bildern heißt es eigentlich, dass die Neigung weniger als 30 Grad sind. Tatsächlich, wenn man das aber die Topografie wirklich richtig betrachtet, dann sind es tatsächlich wohl um die 30 oder mehr als 30 Grad. Heißt, eine Lawine wäre schon möglich gewesen. Keine besonders große, aber eben eine kleinere Lawine, die eben auch dadurch hätte ausgelöst werden können, dass dieses Team von Bergsteigern so eine kleine Kuhle gegraben hat, in der eben dann das Zelt stand und das hätte den Hang auch destabilisieren können.
Krass.
Das Ding war, zu dem Zeitpunkt, als die Bergsteiger da hoch sind, galt dieses Gebiet des Hrolatsjachl als nicht gefährlich, was Lawinen anging. Wahrscheinlich, weil man davon ausging, dass die Neigung einfach zu flach ist. Was auch noch möglich wäre, ist, es wurden ja keine Spuren von Lawinen gefunden. Wenn man aber davon ausgeht, dass es eine kleine Lawine war, dann könnte es schon sein, dass sich das halt so weit quasi verteilt hat, dass eben dann keine Spuren der Lawine so richtig, vor allem 2 Wochen später, gefunden wurden. Vor allem, wenn man davon ausgehen muss, dass vielleicht auch noch andere Bewegungen im Schnee stattgefunden haben und dann eben der Schnee sich sonst irgendwie verteilt hat. Obwohl natürlich die Barfußabdrücke schon sehr deutlich zu sehen sind. Auch auf Bildern kann man die schon sehr gut erkennen. Das heißt, starke Schneefälle hat es nicht gegeben, von oben zumindest. genau. Und diese schwache Lawine hätte auch erklärt, warum eben so schwächere Verletzungen wie zum Beispiel Rippenfrakturen bei den Bergsteigern stattgefunden haben. Und dann war halt die Vermutung, naja, ne, diese Lawine, die eben runterkam und dieses Zelt begraben hat, dass es sein kann, dass die Bergsteiger da drin waren, sich dann befreit haben, indem sie das Zelt aufgeschnitten haben und rausgekrabbelt sind, weil eben es war nicht so viel Schneemasse, dass sie eben da drin sich nicht hätten bewegen können oder nicht hätten rauskommen können. Sicherlich waren einige der Bergsteiger verletzt und wurden vielleicht, ne, Hypothesen, wir wissen es ja nicht, von den unverletzten oder kräftigeren Bergsteigern rausgezogen, obwohl keine Schleifspuren oder sowas gefunden wurden. Das heißt, da fragt man sich auch so ein bisschen so, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann ja auch noch diese Feuerstelle am Waldrand. Und da war die Vermutung, okay, vielleicht sind die dann dahin, haben versucht, da quasi die Nacht zu überstehen. Aber sie waren ja alle teilweise wenig bekleidet oder vielleicht schon auch verletzt. Natürlich hat es auch noch Rätsel aufgeworfen, okay, warum sind die denn so leicht bekleidet gewesen? Ne? Wenn sie geschafft haben, aus dem Zelt rauszukommen, nachdem die Lawine vielleicht schon gekommen war, hätten sie ja vielleicht auch noch die eine oder andere Jacke greifen können. Und da ist noch die Vermutung, was Erfrierungsopfer tatsächlich wohl häufiger zeigen, ist, kurz vorm Erfrierungstod kriegen die auf einmal so eine Hitze.
Stimmt.
Und der Körper irgendwie halluziniert oder simuliert, dass dir auf einmal total heiß ist und du schmeißt alle Klamotten von dir, weil du auf einmal das Gefühl hast, okay, diese Hitze, die kriegst du nicht mehr los.
Ja.
Und es ist halt, ja, das ist so ein Trugschluss und das findet eigentlich statt, kurz bevor du eigentlich an Erfrierung stirbst. Total paradox. Könnte aber die Erklärung auch dafür sein, dass die eben so leicht bekleidet gefunden wurden.
Ich glaube, es ist, weil sich die Blutgefäße alle erweitern.
Hm.
Mhm. Und das sorgt aber dafür, dass du dann letzten Endes komplett auskühlst.
Ja, genau.
Weil die Blutgefäße weiter sind und dann schneller auskühlen. Ja, was mir da irgendwie, also finde ich spannend, klingt für mich irgendwie auch ganz plausibel, weil ich mir so denke, okay, wenn sie in dem Zelt von der Lawine getroffen wurden und sie lagen da, dann wurden sie von der Seite getroffen, vielleicht deswegen auch irgendwie, dass dieses heftige, diesen Aufprall von dem Schnee auf den Körper gab. Aber irgendwie, also man könnte auch sagen, okay, vielleicht erklärt das auch die Verletzung am Hinterkopf, weil vielleicht sind irgendwie die Skier oder so dagegen geknallt und haben das abgedingst von der Wucht von dem Schnee oder so.
Aber die standen ja alle. Also da war kein Skier irgendwie auf dem Zelt oder sowas.
Aber haben sie drinnen nicht auch Skier gelagert?
Das weiß ich nicht.
Also die waren ja 9 Leute, das macht 18 Skier. Die haben noch nicht das Zelt auf 18 Skier gestellt.
Nee, das nicht. Aber ich meine, drinnen lagen keine Skier, nur Betten und Kleidung und eben so diese ganzen, diese Lampen, diese...
Ja. Ja, also insofern kann ich das irgendwie noch nachvollziehen und auch, dass sie vielleicht so dann versucht haben, da rauszukommen. Das würde erklären, warum sie nicht viel anhatten. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, wer in Sibirien, nur weil er einen Schlafsack hat, in Unterwäsche schläft. Also ich war in Schweden im Urlaub für eine Woche. Und hab da so Wildcamping quasi gemacht. Und es ist nachts irgendwie auf so 13 Grad runtergekühlt. Und wir hatten halt auch nur so eine Luftmatratze und einen Schlafsack. Und ich weiß, ich bin eine Frostbeule. Aber abgesehen davon, ich hatte eine Leggings an, darüber eine Jogginghose, ein langarmiges Oberteil, einen Pullover und ich lag in einem Schlafsack. Und ich habe trotzdem gefroren. Also es legt sich doch keiner in Sibirien in einen Schlafsack, nur in Unterwäsche.
Ja, und vor allem diese Theorie von wegen, wenn sie beim Erfrieren eben das alles ausgezogen hätten, dann wären sie ja nicht schon barfuß dahin gerannt zu dem Wald
Vor allen Dingen wären doch die Klamotten dann auch nicht alle noch im Zelt.
Genau.
Also du ziehst sie ja nicht aus und bringst sie dann dahin zurück und legst dich dann in den Schnee.
Das muss ja ordentlich sein, ne? Muss allen Platz haben.
Ja.
Aber nee, es macht keinen Sinn irgendwie. Also ich finde auch, das ist die wahrscheinlichste Erklärung irgendwie. Also eine der wahrscheinlichsten. Ich hänge tatsächlich auch noch, wie du, an einer anderen. aber es gibt trotzdem so ein, zwei Dinge, die nicht so passen. Meine nächste Frage ist auch, warum lagen ein paar von denen in so einer Schlucht drin?
Vielleicht wurden sie vom Schnee runtergedingst.
Ja, aber die Schlucht war ja entfernt vom Zelt, weißt du?
Ja, aber nach unten, oder nicht? In Lawinenrichtung.
Ich meine, ein bisschen versetzt.
Na gut, vielleicht war die Lawine schräg.
Ja, wir werden auf jeden Fall euch die Bilder, die es dazu gibt, noch auf Instagram online stellen. Dann könnt ihr euch da eure eigenen Bilder machen.
Ja, was ich mich auch noch frage, ist, warum die, ich glaube, die eine junge Frau hatte doch Verbrennungen am Bein.
Ja.
Warum hat sie Verbrennungen am Bein? Die einzige Feuerstelle, die es gab, war doch die Feuerstelle von den beiden Jungs unter diesem Baum.
Naja, du kannst ja auch vom Schnee oder vom Eis Verbrennungen haben. Da wurde nie gesagt, also ich habe in den Obduktionsberichten jetzt nicht gefunden, was für eine Art Verbrennung es
war. Ich dachte,
ob es eine Eisverbrennung war oder eine Hitzeverbrennung.
Ah, ich dachte, es wäre eine Hitzeverbrennung. Deswegen dachte ich, wieso war sie denn da unten am Feuer und ist dann wieder hochgegangen?
Ja, das dachte ich genau zunächst auch. Aber dann habe ich Seiten gefunden, wo das eben dann halt so in Frage gestellt wurde. Okay, ne, was für eine Art von Verbrennung war das? Das wird halt nicht gesagt. Bei den Temperaturen kann es auch gut sein. Die sind erfroren, dass es Eisverbrennungen sind.
Ja, und was ich mich auch frage, ist, die beiden am Feuer, haben die versucht noch zu überleben? Und wenn ja, warum ist keiner von denen auf die Idee gekommen, zurück zum Zelt zu gehen und da Klamotten zu holen?
Mhm.
Also das wäre doch naheliegend, selbst wenn alle deine Kameraden irgendwo im Schnee liegen und gerade sterben, wenn du nur Unterwäsche anhast und du bist offensichtlich in der Lage, dir ein Feuer zu machen. Vor allen Dingen frage ich mich, wie haben die dieses Feuer gemacht? Ist da ein Feuerzeug gefunden worden? Hatten die Feuerstahl? Haben die irgendwas mitgenommen? Und wenn die das mitgenommen haben, warum haben sie das mitgenommen? Aber keine Klamotten.
Ja. Das und eben, es passt irgendwie doch nicht so ganz.
Nee, und du würdest ja, wenn du zurückgehst, also du würdest ja, angenommen, wir beide wären da. Und wir wären die beiden Letzten und würden unter diesem Baum sitzen und würden aus magischen Gründen Feuer machen können. Dann würde doch einer von uns beiden sagen, hey, ich weiß, es ist dunkel und ich weiß, du hast mega Angst. Aber hast du Bock, irgendwie dir eine Fackel oder so zu nehmen und zum Zelt zu gehen? Weil ich glaube, wir erfrieren hier sonst. Und irgendwie irgendwie einen Pulli zu holen und einen Schlafsack oder sowas. Ich sorge dafür, dass das Feuer anbleibt. Also weißt du, was ich meine? Weil der Grund war ja erfrieren. Das war keine Schädelverletzung. Die hatten keine Hirnverletzung. Sie werden also zumindest selbst in Zeiten der Angst bis zu einem gewissen Grad noch in der Lage gewesen sein, irgendwas zu tun.
Und es waren ja auch alles keine Anfänger, ne? Muss man auch dazu sagen. Das waren alles erfahrene Bergsteiger, die um die Umgebung wussten, die um die Risiken und Gefahren wussten, auch in den Temperaturzonen, in denen sie sich aufhalten. Die waren schon mehrfach auch im Uralgebirge unterwegs. Ne, wo ich mir denke, wären das so blutige Anfänger gewesen und es war ihre erste Bergtour, würde ich noch vielleicht ein bisschen mehr damit gehen, dass die so aufgelöst waren, dass die gar nicht wussten, was sie machen sollen. Aber zum einen, wie du gesagt hast, haben sie ein Feuer da gemacht. Und zum anderen waren das alles erfahrene Leute.
Ja, und irgendwie frage ich mich halt ehrlicherweise auch, wo sind die Augen hin?
Vielleicht, da dachte ich mir, vielleicht Tiere?
Und die ja, aber wurde das bestätigt, dass das Tierfraß war?
Nee, da gehen wir jetzt direkt über zu einer anderen Theorie.
Okay.
Tierangriff. Gab es natürlich auch. Was aber dagegen spricht, ist, dass keinerlei Spuren von Tieren gefunden wurden.
Was soll das auch für ein Tier gewesen sein?
Ja, genau. Und ich meine, wenn deutlich die Barfußabdrücke im Schnee zu sehen waren, hätte man auch die Tierspuren sehen müssen.
Davon könnte man zumindest ausgehen, ja.
Ja, also irgendwie passt auch nicht irgendwie zusammen. Und ich meine, hätte die ein Tier von Anfang an angegriffen, hätten sie alle andere Verletzungen gehabt. Das passt also auch nicht.
Es sei denn, es war ein Hippogreif.
Weißt du was, damit gehen wir direkt mit zur nächsten Theorie. Denn es gibt natürlich auch total wilde Verschwörungstheorien.
Aliens.
Wir lieben sie alle und kennen sie alle. Aliens. Aliens oder Bigfoot oder der Yeti.
Aber der hätte doch auch Abdrücke hinterlassen müssen. Dass Aliens keine Abdrücke hinterlassen, da gehe ich mit. Aber Bigfoot hinterlässt definitiv Abdrücke, allein schon wegen des Namens.
Ja, oder der Yeti vielleicht. Vielleicht bewegt sich der Yeti ja mit dem Schnee und konnte so seine Spuren verwischen. Okay, jetzt bin ich ganz abstrus. Aber ja, Es gab wohl ein paar Augenzeugen, die dann meinten, ja, da hätte man ja in dieser Nacht Lichter am Himmel gesehen. Es könnten dann ja die Aliens gewesen sein, die die Bergsteiger abgeholt haben, in ihr UFO geholt haben und dann, was weiß ich, mit denen gemacht haben.
Vielleicht war das aber auch eine Signal-Alarmpistole.
Ich weiß nicht, ob sie die hatten.
Also das würde mich schon sehr wundern, wenn du sowas nicht hast auf einer Expedition.
Bergsteiger-Exposition. Für die Phobie vorm Bergsteiger.
Falls du Angst vor ihm hast.
Reizkonfrontation. Ja, die Theorie gibt's auch, dass es UFOs oder der Yeti waren. Und vielleicht, wenn wir jetzt schon hier sind, dann gehe ich direkt weiter zur nächsten eher Verschwörungstheorie, nämlich, dass es in der Nähe dieses Zeltes militärische Tests gab und dass die Regierung die Bergsteiger getötet hat, weil die Bergsteiger irgendwas in diesem Testgebiet gesehen haben, was die da gemacht hätten. Das ist ja auch die Theorie, an die Yuri Yudin glaubt, der einzig Überlebende dieser Gruppe.
Also ehrlich gesagt finde ich, wir leben in einer so abgefuckten Welt an manchen Stellen, dass ich mir das sogar vorstellen könnte.
Ja, allerdings müssten dann ja irgendwelche Spuren zu sehen sein. Also ne, auch die Regierung kann nicht, keine Ahnung, unberührtes Schneefeld faken, wenn die da rumgerannt sind.
Also ich muss gestehen, wäre das in den USA passiert, würde ich das trotzdem für möglich halten.
Es war nah an Russland.
Weil ich der, ja, aber genau, das wollte ich sagen. Dem US-amerikanischen Militär und den Geheimdiensten würde ich zutrauen, dass sie in der Lage sind, das wieder so herzustellen. Bei russischen Militärkräften bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich bei denen nicht weiß, also ich weiß es bei den US-Amerikanern natürlich auch nicht, aber bei den russischen Militärs kann ich mir irgendwie weniger vorstellen, dass die zu sowas in der Lage sind. Mal abgesehen davon, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, was hätten die davon, etwas auf eine solche Art und Weise darzustellen, weil das wäre ja im Grunde genau das Gegenteil, was ich wollen würde, wenn ich.
Yeah.
Also ich würde ja wollen, dass es aussieht wie so ein völlig normaler Unfall, absoluter Klassiker. Die sind alle erfroren, weil es ein Feuer gab im Zelt. Und dann würde ich einfach das Zelt anzünden und weiß ich nicht. Weißt du, ja, was ich meine? Also,
ja, du würdest nicht dafür sorgen wollen, dass es noch 60 Jahre später in True Crime Podcast als Cold Case diskutiert wird.
Nee, ich würde dafür sorgen wollen, dass das so normal ist, dass darüber niemand redet, außer so einer kleinen Randnotiz von, wow, schade, 9 Leute in dem Ding gestorben, was laufen die da auch rein?
Mhm. Ja, es gibt neben eben dieser Theorie, dass die irgendwas gesehen haben und dafür getötet wurden, gibt es auch noch die Theorie, dass eben Tests gemacht wurden in der Umgebung. Waffentests und die Bergsteiger durch quasi Druckwellen von Explosionen oder durch Radioaktivität zum Beispiel gestorben sind. Es wurden noch tatsächlich radioaktive Spuren auf den Jacken und Kleidung gefunden. Allerdings war das so wenig, dass es erklärbar war durch die Bergsteigerlaternen oder Lampen, die die dabei hatten. Von daher spricht da eigentlich auch total viel dagegen und da hätten ja auch in der Nähe dann Spuren sein müssen, ne? Also ich meine,
ich weiß nicht, ich bin prinzipiell immer der Meinung, dass wenn du es wirklich drauf ankommen lässt, du alle möglichen Spuren verschwinden lassen kannst.
Während ich auch gerade so rede, denke ich mir, naja, wenn die Regierung ihre Finger im Spiel hatte, hat die ja auch die Ermittlungen vielleicht beeinflussen können.
Ja, das könnte man sich überlegen.
Hier, Korruption, siehe letzte Folge.
Ja, ist richtig, aber irgendwie denke ich mir halt da auch, viel zu viel Aufwand. Viel zu auffällig. Also du musst ja überlegen, da müssen ja erstmal Truppen oder Leute oder Assassine oder was auch immer, wie auch immer du die nennen willst, müssen in dieses Gebiet erstmal rein. Dann hätten die beobachten müssen und verfolgen müssen, weil die wussten ja gar nicht, wo die ihr Lager aufschlagen würden. Und da einfach 9 junge Zivilisten umzubringen, erscheint mir irgendwie unrealistisch. Also viel zu riskant, viel zu auffällig. So, da würde ich im Zweifelsfall eher Leute aus Gefängnissen verschwinden lassen.
Hm. Tja.
Oh Gott, also man dürfte mir wirklich niemals Staatsmacht in die Hand geben. Das ist,
du siehst, wir haben immer noch keine befriedigende Antwort gefunden. Aber ich meine, wer sind wir auch, dass wir das jetzt finden würden, während wir einfach hier im Studio darüber quatschen würden?
Ja, und ich möchte an der Stelle auch erwähnen, dass ich natürlich nur deswegen auf die Idee komme, weil man von all solchen Sachen schon gelesen hat und nicht, weil ich das so machen
will. Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Gehen wir weiter. Die nächste Theorie ist tatsächlich eine von denen, die ich mit am interessantesten finde. Es ist die Theorie, dass natürliche Winde in diesem Bergterrain einen Infraschall erzeugt haben könnten, also so eine tieffrequente Schallwelle, die bei Menschen Angstattacken und Panikzustände auslösen kann. Und dass diese Panik die Gruppe dazu gebracht haben könnte, das Zelt zu verlassen und in den Wald zu fliehen. Da bleibt die Erklärung halt aus, wie diese starken Verletzungen passiert sind, aber es könnte diese plötzliche Panik und das schnelle Aufbrechen erklären. Und das fand ich super interessant, weil ich mich vorher nicht so richtig mit der Auswirkung von Schallwellen auf die menschliche Psyche befasst habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich fand es total spannend und habe ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich rausgefunden, dass diese Niedrigschallwellen, die für uns sich anhören wie so ganz leise Vibrationen, und die wir eigentlich kaum wahrnehmen, aber die machen so ein ganz komisches Gefühl, das wird auch in solchen Horrorhäusern benutzt. Kennst du zum Beispiel, kennen im Europapark Traumatica oder im Moviepark in Essen, glaube ich, gibt es da solche, über Halloween, jetzt gerade im Oktober, gibt es solche Horrorhäuser, wo du also reingehst und erschreckt wirst und so, ne?
Ich war noch nie in sowas drin, aber ja.
Aber du weißt, dass es sowas gibt.
Mhm.
Und es gibt Horrorhäuser, in denen absichtlich so niedrige Schallwellen oder so niedrige Schallwellen genutzt werden, damit du so ganz weirde Gefühle kriegst, während du da durchgehst. Und das fand ich übel spannend. Und tatsächlich war ich letztens auf der Traumatica im Europapark und hab drauf geachtet. Ich hab's jetzt nicht wahrgenommen. Aber ehrlich gesagt fand ich es auch jetzt nicht so gruselig, wie ich gedacht hätte, dass es gruselig sein wird. Und ich frage mich, ob es vielleicht in Essen benutzt wird oder vielleicht auch in Amerika nur genutzt wird. Keine Ahnung, ich war, glaube ich, in einem amerikanischen Artikel. Aber ich fand es spannend, dass sowas halt auch genutzt wird, aktiv, um eben Unwohlsein auszulösen.
Gibt es dazu tatsächlich Studien, die das belegen?
Ja, schön, dass du fragst.
Du weißt doch, ich bin prinzipiell skeptisch bei sowas.
Genau. Es gab ein Experiment aus Großbritannien dazu, welche Auswirkungen die unbewusste Wirkung von Infraschall auf eben die Menschen hat. Die Forscher haben da ein Konzert mit zeitgenössischer Musik in bestimmten Passagen mit Infraschall unterlegt. Also quasi die Menschen, die es gehört haben, haben das halt nicht bewusst bemerkt, aber halt eben, es wurde halt geguckt, okay, spüren die das, dass es das da gibt. Die haben dazu extra ein Instrument tatsächlich gebaut. So eine riesige 7 Meter große Röhre, die einen Schall von 17 Hertz erzeugt hat. In der Stärke von 6 bis 8 Dezibel. Damit wurde dann die Musik ergänzt und insgesamt 750 Zuhörer haben danach ihre Empfindungen und Emotionen angegeben. Und diese Ergebnisse wurden auf dem Festival of Science der British Association in Salford verkündet. Und tatsächlich war das Ergebnis, dass nach dieser Zugabe von diesem niedrigfrequenten Schall Gefühle wie Angst, Sorge und Kälte um 22% häufiger auftraten, wenn eben dieser extreme Bass mitgespielt hat. Und da finde ich gerade in Bezug auf den Dyatlov-Pass irgendwie auch bemerkenswert, dass halt auch Kälte sich verändert hat. Also die Kälteempfindung hat sich bei einigen der Menschen verändert. Und tatsächlich wurde das auch noch weiter erforscht am Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung in Leipzig. Da geht man davon aus, dass eine Art Urangst dafür verantwortlich ist, dass wir so auf Infraschall reagieren, weil gerade wenn man jetzt ganz arg früher guckt, als wir dann noch mit Fellen bekleidet durch die Wildnis gestapft sind und uns vor großen Tieren verstecken mussten, dass große Tiere wie zum Beispiel Mammuts oder auch Erdbeben, also potenzielle Gefahren, ja durch sich durch solche Vibrationen quasi angekündigt haben oder man da quasi also die Neandertaler, sag ich mal, oder die Homo sapiens, dadurch bemerkt hat, dass sich eine Gefahr ankündigt.
Ich habe das Gleiche gedacht tatsächlich, als du gesagt hast, dass ich dachte, vielleicht hat es was damit zu tun, dass es früher halt auch schon Erdbeben gab und sowas.
Also es triggert wirklich so die ureigensten Instinkte von Gefahr. Und genau, davon gehen die Forscher vom Max-Planck-Institut aus. Allerdings gibt es keine detaillierte neuropsychologische Erklärung für die Wirkung dieser Frequenzen. Nur eben einige Hinweise und Studien, allerdings noch nicht viele, die darauf hinweisen, dass tatsächlich eben sowas ausgelöst werden kann dadurch. Und das fand ich so spannend, dass ich mir dachte, das muss hier mit in die Folge rein.
Und du vermutest, dass diese niedrigschwelligen Geräusche verursacht durch den Wind dafür gesorgt haben könnten, dass 9 Leute gleichzeitig so große Angst bekommen haben, dass sie in Unterwäsche aus ihren Schlafsäcken gesprungen sind?
Ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, welche Theorie ich am ehesten glaube, dann glaube ich am ehesten die Lawinentheorie. Wenn du mich fragst, welche Theorie meine Lieblingstheorie ist und welche ich am spannendsten finde, dann ist es die. Weil das einfach was war, was ich vorher mich noch nicht wirklich mit beschäftigt hatte und ich einfach wirklich total spannend finde, dass Niedrigschallwellen so eine Auswirkung auf unsere Psyche haben können. Nicht müssen, aber können.
Ehrlich gesagt bestätigt mich das einfach immer wieder in der Annahme, dass wir einfach so unfassbar arrogant sind, zu glauben, wir wären ja so mega zivilisiert und wir können kognitiv ja alles steuern und wir haben uns total im Griff und es gibt nichts, was uns irgendwie unterschwellig auf irgendeiner animalischen Ebene noch beeinflussen könnte. Und ich liebe die Psychologie dafür, dass sie dir das jedes Mal um die Ohren haut, dass es nicht der Fall ist.
Mhm.
Ich lieb's.
Ja, ich auch. Ich lieb's. Das ist einfach so spannend, das musste damit rein.
Ja, ich verstehe.
Und tatsächlich ist das der psychologische Fakt, der es für mich zu einem Psycrime-Fall gemacht hat. Weil wir wissen,
kann ich hier, verstehen.
Es ist ausgeschlossen, dass menschliches Einwirken da ist. Okay, wir haben hier wahrscheinlich keinen richtigen True-Crime-Fall. Aber wir haben hier einen Fall, bei dem wir zumindest darüber diskutieren können, ob es psychische Ausnahmezustände gegeben hat und wodurch diese haben ausgelöst werden können. Und das fand ich so spannend, dass ich mir dachte, ja, Blackbox, here we go.
Ich habe noch eine abgespacede Idee.
Ja.
Was, wenn 1 oder 2 der Teilnehmer aufgrund dem Konsum von irgendwas, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Psychose entwickelt haben?
Das ist dann die letzte Theorie, die ich dabei habe. Die,
weißt du, warum ich das gedacht habe? Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. Aber ich muss es einmal kurz sagen. Ich habe das gedacht, weil du gesagt hast, dass diese Gewalteinwirkung unmöglich von einem Menschen gemacht worden sein kann. Und ich mir dachte, welcher Mensch ist in der Lage, unmenschliche Kräfte zu entwickeln? Abgesehen von einem Elternteil, das versucht, sein Baby unter einem Auto herauszuholen. Die einzigen Menschen, die übermenschliche Kräfte entwickeln können, sind Menschen in der Psychose.
Ja. Ja.
Und irgendwie, pass auf, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich in meinem Cold Case Film. Pass auf. Einer von denen hat ja im Gesicht diese Verletzung, wo es heißt, dass er irgendeine Form von stumpfer Gewalteinwirkung durch eine Waffe oder so hatte.
Ja, ja.
Folgendes Szenario. Einer oder zwei von denen drehen wahrscheinlich die am Feuer, weil das sind die einzigen, die irgendwie noch versucht haben, sich selber zu retten. Alle anderen sind einfach es ist so furchtbar, ne? Aber alle anderen sind einfach irgendwo in der Dunkelheit erfroren oder gestorben oder sonst irgendwie so schwer verletzt worden. Was, wenn die beiden irgendeine Form von Psychose entwickelt haben und sie haben in dem Zelt quasi alle gezwungen, mit einer Waffe alle gezwungen, sich auszuziehen und das Zelt zu verlassen. Dann hat einer von denen versucht abzuhauen, hat mit einem Messer dieses Zelt aufgeschnitten und alle sind rausgerannt und haben versucht, vor den beiden zu fliehen, die durchgedreht sind. Der Typ, der die Verletzung hat, ist derjenige, der versucht hat, zu widersprechen.
Gerät die ganze Story draus gemacht.
Ja, also der hat versucht zu widersprechen, wurde verletzt, hat dann irgendwie versucht, das Zelt aufzuschneiden, seine Freunde zu retten. Dann sind die alle rausgerannt und dann haben die beiden Typen aber vielleicht irgendwie aufgrund dieser Psychose zusammengearbeitet und haben quasi die Leute nacheinander so schwer verletzt, dass sie gestorben sind. Und vielleicht haben die sich auch mit Absicht irgendwie noch in der Nähe von dem Zelt aufgehalten, weil sie gehofft haben, dass sie da irgendwie wieder reinkommen, weil sie wussten, dass sie draußen erfrieren werden und sind deswegen auch nicht komplett weit weggelaufen. Also nicht richtig weit geflohen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und was, wenn sie dieses Feuer da unten gemacht haben, weil sie halt in dem Wahn nicht darüber nachdenken, irgendwie, hey, wir haben da oben ein Zelt, da wäre es viel wärmer, was auch immer. Weil die Tatsache, dass du ein Feuer machen kannst mit was auch immer, aber Schlafsack und keinen Pulli mitnimmst, erscheint mir so dermaßen irrational. Mhm. Und du nimmst ja keinen Feuerstahl mit, wenn du keine Hose anhast. Also die Logik dahinter erschließt sich mir nicht. Und weil ich es so irrational und so unlogisch finde, denke ich mir die ganze Zeit, was, wenn die beiden dann da geblieben sind mit dem Feuer und sie haben ein paar von den Leuten super schwer verletzt. Und diese Art von Verletzungen sind auch so abstrus und so krank, dass ich mir denke, wer begeht eine solche Verletzung? Wer reißt jemandem die Augen raus? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann sind sie da unten auch erfroren, weil sie nicht wieder aus ihrer Psychose rausgekommen sind, bis sie tot waren.
Und wie kann es sein, dass beide die gleiche Psychose haben? Haben wir Folie à deux?
Ja.
Ja.
Gute Idee. Vielleicht ist es eine Folie à deux.
Das wäre dann die letzte und finale Theorie.
Gab's die schon?
Es gab die Massenpanik, aber genau die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen.
Vielleicht habe ich eine neue erfunden. Aber ich finde sie gar nicht so weit.
Ich finde es tatsächlich aber spannend, dass sie vielleicht intoxikiert waren. Obwohl ich mir aber auch denke, das waren alles Profisportler. Also waren alles wirklich teilweise Leistungssportler.
Ja, aber also, deswegen, vielleicht hatten sie ja nichts genommen, weil das wäre in der Autopsie aufgefallen. Dann hätte ja irgendjemand geschrieben, dass die Drogen im Blut hatten oder so.
Achso, du meinst aber, dass sie einfach so eine Psychose bekommen hatten. Aber ist das nicht, also, nee. Das kann ja nicht sein, dass jemand auf einmal einfach so von 0 auf 100 eine Psychose entwickelt, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse.
Aber du weißt doch gar nicht, ob es vorher nicht vielleicht Negativsymptomatik gab und es zufälligerweise an diesem Abend plötzlich zu Positivsymptomatik gekommen ist.
Es ist halt kein Bericht von irgendeinem Leistungsabfall, von irgendeinem Leistungsknick oder irgendwas, was in Richtung von einer Prodromalphase irgendwie sein könnte.
Vielleicht ist es niemandem aufgefallen.
Aber das fällt doch auf, gerade bei Studenten, bei Leistungssportlern. Der wäre dann nicht mehr in der Lage, wenn er in der Prodromalphase steckt, oder sie, wäre die Person nicht mehr in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen und die Leistung aufrechtzuerhalten, die sie vorher aufrechterhält. Und das wäre schon aufgefallen.
Was wäre mit sauerstoffentzugsinduzierter Psychose? Da oben wird die Luft dünn.
Was wäre mit, die Winde erzeugen Infraschall? Infraschall? War es Infraschall? Niedrigschallfrequenzen? Und das löst Unruhe aus. Und jemand von denen ist sehr vulnerabel und vielleicht noch irgendwas anderes, keine Ahnung, Faktor X. Und dadurch wird eine Psychose ausgelöst.
Aber wie erklären wir uns, dass zwei eine Psychose hatten?
Ja, Folie à deux.
Ja, aber dann müssten die schon sehr enge Freunde gewesen sein.
Und das hätte sich schon
ziemlich lange entwickeln müssen.
Ja.
Also weil sie brauchen ja auch Zeit, um sich aufeinander abzustimmen.
Das stimmt. Und so viel Zeit hatten sie eigentlich nicht.
Also zurück zu meiner Theorie, dass sie beide eine Psychose hatten, die sie geteilt haben.
Ja gut, das widerspricht ja nicht. Nur die Frage, wo kommt diese Psychose denn her? Weil es sich ja nichts angekündigt hat vorher. Also das hätte man bemerkt. Das waren alles übel die leistungsstarken Studenten, Leistungssport,
ja,
diszipliniert.
Aber das ist so unlogisches Verhalten.
Total. Und das ist der Zauber der Cold Cases.
Ich fand's richtig furchtbar. Also zum einen will ich mir gar nicht vorstellen, was genau in dieser Nacht da passiert ist, weil ich mir gar nicht ausmalen will, wie viel Angst man haben kann.
Ich stell's mir so gruselig vor in dieser Nacht.
Ich glaube, es ist furchtbar. Ehrlich gesagt hatte ich auch, während du es vorgelesen hast, so oft Gänsehaut, weil ich mir so dachte, das ist so einer von den Momenten, wo ich mir wünschte, es gäbe Möglichkeiten, die letzten Stunden oder Tage von Menschen in ihrem Leben zu sehen.
Ja.
Und ich habe das neulich in einem Film gesehen. Ich glaube, in einem von den Batman-Filmen hat Batman Kontaktlinsen, die gleichzeitig eine Kamera sind und das aufnehmen, was er sieht. Und dann kann er es nochmal wieder abspielen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das tatsächlich auch in unserer Welt passiert und es das gibt.
Dann hat man ja Netflix to go.
Nicht ganz, weil ich meinte, es ist eine Kamera in deinem Auge, die halt aufnimmt, was du siehst.
Und dann kannst du doch abspielen. Und siehst du das dann auch einfach, wenn du da irgendwo sitzt? Und
ja, aber das ist ja kein Netflix, sondern du siehst dein eigenes Leben.
Aber ja, du könntest ja Netflix gucken und dann kannst du es neu abspielen.
Ja.
Okay, wir schweifen
also
ab. Nimm wieder zurück.
Jedenfalls denke ich mir manchmal, dass es so krass wäre, wenn man sehen könnte, was da passiert, weil die Erklärung, ich wette mit dir, am Ende stimmt keine der Theorien.
Ja,
am Ende
das
ist
auch schon
irgendwas anderes gewesen und
oder ein Mix.
Oder ein Mix. Und ich denke mir in solchen Momenten immer, dass das etwas ist, das wir einfach nur noch nicht kennen. Und weil wir es nicht kennen, können wir es nicht erklären. Und weil wir es nicht erklären können, neigen wir dazu, es den abstrusesten Theorien irgendwie zuzuschieben und zu sagen, ja, das passt schon irgendwie, als würde man es in so eine Form drücken, weil es nicht richtig passt, aber unser Horizont nicht weit genug ist auf wissenschaftlicher und auch vielleicht auch auf imaginärer Ebene, um am Ende des Tages wirklich zu begreifen oder uns vorstellen zu können, was da eigentlich wirklich passiert ist.
Ja.
Und das macht mich an Cold Cases immer am meisten verrückt, dass es halt keine Kamera gibt, die all diese Sachen aufgenommen hat, die einem einfach sagt, was da passiert ist. Sondern dass man irgendwie selber drüber nachdenken muss und man immer an die Grenze von dem kommt, was man sich selber vorstellen kann.
Ich glaube, das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass das eine bestimmt ganz furchtbare und grauenhafte Nacht war. Ich meine, die sind da alle nacheinander gestorben. Das muss schrecklich gewesen sein, da zu sein und zu hören, wie seine Freunde sterben und Panik zu haben. Weil ich meine, dass sie Angst hatten, das denke ich schon. Und dann in der Kälte zu sein, ohne genug Kleidung und da zu zittern und zu frieren und zu hören, was passiert. Also das stelle ich mir so schrecklich vor. Ich glaube, das ist das Einzige, worin wir uns sicher sein können. Und der Rest, der wird wohl auch für die nächsten 60 Jahre ungeklärt sein.
Gucken wir mal. Vielleicht findet es irgendwann doch jemand raus.
Ja. Und damit würde ich sagen, schließen wir unseren Cold Case ab.
Ich hoffe, ihr habt nicht so viele schlaflose Nächte wie ich nach der Aufnahme dieser Folge bei dem Versuch herauszufinden, was da passiert sein könnte.
Wahrscheinlich ist der letzte Cold Case im Jahr 2024, weil ich glaube, sonst platzt Babsis Hirn.
Ja. Ja, gucken wir mal. Ich finde sie ja so spannend, aber es macht mich verrückt.
Wir verabschieden uns damit von euch mit einem Seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!